auch nochmal, ihr Lieben. Schön, euch wieder zu sehen. Vor 14 Tagen haben wir uns das letzte Mal gesehen und heute schon wieder. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ihr habt ja im Moment von eurem Churchpool, den ihr hier in Bremen habt, habt ihr diese Kampagne GottNet. Und in allen Gemeinden, die daran teilnehmen, hier in Bremen, ist heute der gleiche Titel. Und der heißt heute, darf ich dich herausfordern, Gott. Also Gott, danke schön. Gott fragt uns, ob er uns herausfordern darf. Und in dieser Kirche fordert er uns heute heraus mit dem zweiten Teil der Predigt, die ich angefangen habe vor 14 Tagen. Und das sind ja diese 7 Säulen eines starken Lebens. Und die ersten 3 Säulen haben wir angeguckt letztes Mal. Wer das noch gerne, also wer nicht dabei war und das gerne nochmal nachhören möchte, kann das über den Podcast machen. Und wir starten heute mit der 4. Säule, aber vorher möchte ich nochmal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du, wenn du uns ansiehst, dass du voller Liebe bist. Vater, wenn du uns ansiehst, hast du nichts auszusetzen an uns. Herr, so wie ein Papa, eine Mama, die ja, in ihrem Herzen übersprudelnd vor Liebe, weil das ihr Kind ist. Ja, etwas von mir ist in diesem Kind und ich liebe dieses Kind, wenn ich es ansehe. Und genauso ist es bei dir, Herr. Und ich bete, dass heute im Fokus ist, wie dein Herz für uns schlägt, wie es brennt für uns, wie begeistert du bist. Ja, dein Wort sagt, Gott jubelt über dich mit lauten Jubelrufen und er schweigt in seiner Liebe. Ja, du sprichst nicht alles an, du legst nicht überall den Finger drauf, du schaust auch drüber weg, Herr. Und ich bete, dass das Wichtigste ist, was wir jetzt erleben, was wir jetzt spüren und was wir jetzt ja, wahrnehmen können. Dein Blick der Liebe auf uns, voller Wohlwollen, voller Güte. Danke, keiner ist ein Vater wie du, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen. Die 4. Säule eines starken Lebens. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen damit beschäftigt, was so diese ersten 3 Säulen war. Es ging ja zuerst um die Erkenntnis, ohne die man ja gar keine Schritte in die richtige Richtung unternehmen kann. Dann ging es um diese Bereitschaft auch zu gehen, das zu tun, was Jesus uns sagt. Und dann geht es auch um den Gehorsam, unser Leben verändern zu lassen. Das ist ja nicht immer, man stirbt da ja auch bei, das ist ja nicht immer ganz so leicht, ne? Und heute schauen wir uns die 4. Säule an. Und die 4. Säule ist der Glaube. Und der Glaube ist zunächst einmal ein Geschenk von Gott an uns. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich weiß nicht, ob du christlich aufgewachsen bist und sagst, ja, für mich ist das ganz normal, ich kenne das gar nicht anders, meine Familie ist gläubig und ich habe das übernommen und ich habe mich auch für Jesus entschieden. Oder ob du ohne Gott unterwegs warst und irgendwann das Evangelium gehört hast und hast gesagt, ja, das will ich will von diesem alten Weg umkehren, ich will auf den neuen Weg und ich will mit Gott gehen. Aber in jedem Falle ist es ein Geschenk von Gott. Ja, wir lesen das in Hebräer 12, Vers 2. Jesus ist der... Ja, kann ich, okay. Unser Saal ist größer, okay, alles klar. Passe ich mich mal der Größe an. Da lesen wir, dass Jesus der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Also er hat das initiiert in uns. Das ist nicht unsere eigene Idee gewesen. Auch wenn wir denken, ne, ich habe mich vielleicht mit dem Glauben beschäftigt und habe mich entschieden, aber er ist der Initiator davon. In Johannes 6, 44 steht nochmal, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Das heißt, das ist nicht unsere Initiative, es ist ein Geschenk, dass wir glauben können. Und der zweite Aspekt daran ist, dass wir uns auch immer wieder dafür entscheiden müssen. Es ist auch immer wieder eine Entscheidung, wenn wir gläubig geworden sind, weil der freie Wille bleibt uns ja. Ja, wir sind keine Roboter geworden. Und in unserem Glauben, in diesem Glauben, den wir jetzt haben, werden wir immer wieder angefochten und vom Feind angegriffen. Ja, kann da irgendwie jemand Amen zu sagen? Es ist wirklich so, dass er ja, dieses Interesse einfach hat, Schwierigkeiten in unser Leben zu bringen. Ja, immer wieder gibt es Hindernisse, die kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, dass ihr an einem Punkt wart, wo ihr entmutigt wart, ja, in eurem Glauben, wo ihr gesagt habt, das, wie ich mir das so vorgestellt habe, ist es nicht gekommen. Das Leben hat sich nicht so entwickelt, wie ich das am Anfang meines Glaubenslebens erwartet habe. Ja? Oder das Bild von Gott hat Risse bekommen. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Für alle Gläubigen hat der Teufel das gleiche Ziel, ein Ziel. Er hat das Ziel, uns davon zu überzeugen, dass Gott nicht gut ist. Und all die Dinge, die in unserem Leben passieren, die will er dazu nutzen. Ja? Deine Kindheit ist vielleicht nicht gut gelaufen. Ja, die Wünsche und Hoffnungen für dein Leben, die du hattest, haben sich nicht erfüllt. Beziehungen sind vielleicht gescheitert. Oder der Traum von einem Beruf, von einer Karriere, den du vielleicht mal hattest, hat sich nicht verwirklicht. Ja, es kann so viel passieren in unserem Leben. Und wenn wir nicht aufpassen, geht etwas in uns kaputt. Ja? Etwas bleibt von dem zurück, von der Krise. Und unsere anfängliche Euphorie, die ja, kühlt irgendwann ab. Unsere erste brennende Liebe kühlt irgendwann ab. Und Glauben können wir genauso mit Vertrauen übersetzen. Das ist identisch. Ja? Vertrauen und Glauben ist austauschbar. Das kann man nicht voneinander trennen. Und ich merke das auch immer wieder so in menschlichen Beziehungen. Ja? Je weniger Kontakt man miteinander hat, desto schwieriger ist ein vertrautes Verhältnis. Und wenn man sich oft sieht, wenn man sich oft austauscht, ja, meinetwegen auch am Telefon, und sich so seiner Freundschaft so vergewissert, dann ist das einfach. Dann kenne ich den anderen, dann vertraue ich dem anderen. Aber wenn ich jemanden lange nicht gesehen habe und dann erzählt irgendjemand was über ihn und ich höre das und dann denke ich, ja, das ist wirklich komisch. So, ich weiß wirklich nicht, warum der das gemacht hat. Es ist eine Distanz gekommen, ja, das Vertrauen ist nicht mehr so einfach. Und so ist das wirklich auch in unserer Beziehung zu Gott. Das ist super wichtig, dass wir eng an Gott bleiben, dass wir ihn täglich suchen, dass wir seine Liebe empfangen, dass wir seine Liebe spüren. Aber besonders, wenn wir verletzt worden sind, besonders, wenn wir in einer Krise sind, in einer schweren Zeit sind. Und dann müssen wir das von ihm heilen lassen, was da kaputt gegangen ist, weil sonst bleibt etwas zurück, sonst bekommt unsere Beziehung zu Gott Risse. Und Jesus erzählt uns ein Gleichnis im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, das sind die Verse 14 und bis 30. Und er sagt, es gibt einen Mann, der ging auf Reisen und er hatte viel Geld, er hatte Angestellte und er hat seinen Angestellten oder seinen Dienern hat er Geld übergeben. Und dem einen so viel, dem anderen so viel, das war unterschiedlich. Und er sagt, so handelt damit, ja, er wirtschaftet da was mit. Und dann kam er wieder und wollte abrechnen. Und der Erste, der am meisten bekommen hat, der hatte sein Geld verdoppelt. Und der Zweite, der am zweitmeisten bekommen hat, der hatte sein Geld auch verdoppelt. Und jetzt kommt dieser dritte Knecht zu ihm und wir wollen mal hören, was er zu ihm sagt. Er sagt, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent, das ist eine Maßeinheit für Geld, in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und ich stelle mir so vor, er schmeißt ihm das so vor die Füße, so von dem Tonfall, den wir da so hören. Und ich denke nur so, wow, was für ein verzerrtes Bild hat dieser Diener von seinem Herrn. Und wir wissen ja, dass in diesem Gleichnis wir die Diener sind und Gott ist der Herr. Ja, wie schlecht, wie böse denkt er über Gott. Und ich finde, man kann zwei Dinge von dieser Haltung, die in seinen Sätzen so ablesbar sind, erkennen. Das erste ist, er sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Und das ist für mich zum einen sehr festgelegt. Also er steckt ihn irgendwie auch in eine Box. Und das andere ist auch, ich finde das sehr selbstüberschätzend. Ich meine, wer kennt denn Gott gänzlich? Also wer kann sagen, ich kenne dich von oben bis unten zu Gott? Und er sagt nicht, weißt du, ich bin enttäuscht von dir, weil du damals das und das gemacht hast oder das und das vielleicht nicht für mich gemacht hast. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich von dir halten soll. Das hätte er ja auch sagen können. Ja? Irgendwas hatte er erlebt und das ließ ihn zu dem Schluss kommen, Gott ist hartherzig. Und wenn wir Gott selber zuhören, was er über sich sagt, stellen wir fest, er sagt was ganz anderes. In 2. Mose 34, 6 und 7, da beschreibt er sich selber nämlich so, er sagt, ich bin der Herr, der Barmherzige Und der gnädige Gott, meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind groß. Und da ja Gott kein Mensch ist, der lügt, ja, der lügen kann, muss ja wohl die Sicht des Dieners falsch sein. Etwas war passiert, wir wissen nicht, wie lange das her ist, wir wissen nicht, was geschehen ist. Aber wir können sagen, der Diener hat das nicht mit Gott geklärt. Sein Blick auf den Herrn ist getrübt worden. Irgendwas hatte er nicht verarbeitet. Und das Zweite ist, er hatte Angst vor Gott. Das sagt er ja so ganz deutlich, ne? Und darf ich dir sagen, wenn wir Angst vor Gott haben, vielleicht ganz tief im Unterbewusstsein, das würde man ja vielleicht nicht so aussprechen, man sagt das ja nicht so, ich habe Angst vor Gott, aber ganz tief im Unterbewusstsein, dann haben wir sein Wesen nicht erkannt. Und er möchte diese Sicht korrigieren und er möchte sich offenbaren als der, der er ist. Er ist unser liebender Vater, der alles gegeben hat, ja, und der alles gibt, was wir brauchen. 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir das. Denn seine göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. So, wenn wir Gott wirklich erkannt haben, dann verstehen wir das, dass wir bereits alles haben, um ihm nachfolgen zu können, um Frucht bringen zu können und dann auch einen guten Lohn eines Tages von ihm zu empfangen. Und auch in 1. Johannes 4, Vers 17 und 18, da steht, unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe noch nicht vollkommen ist. So, lass uns da ehrlich sein, lass uns da ehrlich hingucken. Wenn wir Angst haben, ja, ist nicht der Weg zu sagen, nee, ich habe keine Angst. Ja, ich ignoriere das, ich gucke weg. Dann lass uns mit dieser Angst zu Gott gehen, weil er möchte dieses Bild korrigieren und er möchte sich offenbaren als der, wer er wirklich ist. Und ich weiß, es existieren so alte Bilder auch von Gott, wo es viel darum geht, alles richtig zu machen, ja, ihn zufriedenzustellen. Und das kann Angst machen, weil das kann ja kein Mensch. Und lass uns mit dieser Angst einfach auch zu ihm gehen. Und das Schöne an dieser Formulierung finde ich auch, ja, dass da steht, seine Liebe ist noch nicht vollkommen in uns. Ja, wir sind in einem Prozess, das kann alles noch werden. Ja, wir sind in einem Prozess, das heißt nicht so, die Liebe ist nicht in dir vollendet, sondern wir sind auf dem Weg und er wird das auch vollenden. Aber es braucht halt auch klare Entscheidungen von uns. So, ich lese das Wort Gottes, ich lese zum Beispiel, ich bin geliebt, ich bin sein geliebtes Kind und es fühlt sich vielleicht ganz anders an. Ja, oder meine Umstände sind vielleicht ganz anders als das, was ich lese. So, was mache ich jetzt damit? Jetzt muss ich mich entscheiden, glaube ich meinen Umständen oder glaube ich dem Wort Gottes, dass es wahr ist? Und wenn du mitschreibst, kannst du dir einen Satz notieren, was so wichtig ist an dem Glauben. Glaube lässt mich Widerstände in meinem Leben überwinden. Ja, die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal. Und er steht wieder auf. Es ist ganz normal, dass wir fallen. Es ist ganz normal, dass wir strauchen. Es ist ganz normal, dass manche Herausforderungen zu schwer für uns sind und wir plumpsen erstmal auf den Boden. Aber wir stehen wieder auf. Das ist Glaube. Wir bleiben da nicht liegen. Dann haben wir den Glauben aufgegeben. Glaube steht immer wieder auf mit seiner Kraft. Glaube ist so wie dieser Chip beim Roulette, so ein Jeton. Kennt ihr das? Wenn man seinen Chip setzt, dann kannst du nur auf eine Farbe setzen. Du kannst nur setzen auf schwarz in dieser Runde oder auf rot. Du kannst nicht beides gleichzeitig setzen. Und so ist unser Glaube auch. Ja? Die Frage ist so, worauf setzen wir? Sehen wir schwarz oder setzen wir alles auf das Blut Jesu, das uns erkauft hat, ja, das alles für uns bezahlt hat? Das ist meine Entscheidung. Die nächste Säule sind gute Gewohnheiten und gute Gewohnheiten etablieren wir in guten Zeiten, sodass in den schlechten Zeiten, in der Krise, wir Gewohnheiten haben. Ja, das ist schon etabliert, das ist unsere Normalität geworden, das ist unsere Selbstverständlichkeit geworden, dann haben wir das verinnerlicht. Und dazu gehören Gott suchen an allererster Stelle, Stille, damit Gott zu uns reden kann. Ich weiß nicht, wie deine stille Zeit aussieht. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, wir müssen da irgendwas abliefern. Ja, wir lesen die Bibel, Cash, check, ne, habe ich gemacht, ne, so erledigt. Oder wir beten, aber so wichtig ist, Gott möchte zu uns reden, ja. Gott möchte zu uns begegnen in dieser Zeit. Gott ist der beste Coach. Er möchte uns reflektieren in dieser Zeit. Er möchte uns trösten. Er möchte uns raten. Er möchte uns von unseren blinden Flecken überführen. Und er möchte uns auch gesund lieben. Und deswegen ist manchmal eine stille Zeit auch einfach, dass man sich vor dem Herrn ausbreitet. Ja, hast du schon mal gemacht, dich einfach auf den Boden gelegt, gesagt, hier bin ich Gott, komm du, und dass er reden kann zu uns. Und wenn wir uns diese Zeit für ihn nicht nehmen, verpassen wir all diese Dinge, die er an uns tun möchte, und dann kann sich so viel zwischen uns legen. Ja, so wie wenn wir viel arbeiten, wir werden staubig, ja, wir brauchen immer wieder eine Dusche, sonst legt sich dieser ganze Staub auf uns. Und diese stille Zeit, die ist so wichtig, dass Gott zu uns reden kann. Und wenn ich mit meinen Kindern rede, dann ist der größte Prozentteil von dem, was ich rede, ich liebe dich. Ja, das ist das Größte, was ich sage. Das hören meine Kinder den ganzen Tag von mir. Wenn die in den Raum reinkommen, wenn die aus dem Raum rausgehen, das ist das, was wir gefühlt 700 Mal am Tag hören, die das. Und natürlich tröste ich sie auch. Ich rate ihnen auch. Ich erinnere sie, ja. Any parents in the room? Wir erinnern unseren Kindern den ganzen Tag, ne? Immer wieder. Ich korrigiere sie, aber was ich am allermeisten mache, was sie am allermeisten von mir hören, von meiner Stimme, ist, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und so ist Gott auch. Und wenn wir uns nicht geliebt fühlen, dann haben wir zu wenig Zeit mit Gott alleine verbracht, indem wir ihm zugehört haben. Ja, wenn du sagst, ich fühle mich so oft nicht geliebt, hast du vielleicht viel Zeit mit Gott verbracht, wo du ihm gar nicht zugehört hast? Vielleicht hast du nur geredet, weil unser Bild so ist, ich muss irgendwas abliefern, ich muss irgendwas machen. Was soll ich machen in dieser stillen Zeit? Die ist so still. Ja, muss ich irgendwas machen? Dieser Aktivismus. Ne? Einfach mal, lass ihn mal zu dir reden. Er will dir sagen, wie sehr er dich liebt. Und er will das auch fühlbar machen, will das in dein Herz hineingeben. Und was das Zweite, das Wichtigste ist das, was Gott über uns spricht. Und das Zweitwichtigste ist das, was jemand anders über uns spricht. Wisst ihr, wie diese Person ist? Was ist das Zweitwichtigste, die zweitwichtigste Stimme in unserem Leben? Das ist unsere eigene Stimme. Und ich weiß nicht, wie du zu dir redest oder was du zu dir sagst. Ich rede sehr viel immer mit mir, wenn ich alleine bin. Ich unterhalte mich eigentlich die ganze Zeit mit mir. Ich weiß nicht, was du da sagst. Aber wir wissen, das ist empirisch bewiesen, das ist nachgeforscht worden, dass wir dieser Stimme, meiner eigenen Stimme, am meisten glauben. Das heißt, das, was du über dich aussprichst, glaubst du am meisten. Und wenn du den ganzen Tag sagst, oh, hast das wieder nicht geschafft, was hast da wieder gemacht, das war klar, dass du das wieder nicht hinkriegst, dann glauben wir das. Oder sprechen wir Wahrheiten Gottes aus. Ich bin wunderbar gemacht, erstaunlich gemacht, wunderbar wirklich gemacht, herrlich bin ich gemacht, geliebt, gewollt. Gott freut sich, bin wieder aufgestanden. Ja Gott, jetzt freust du dich, ne? Jetzt freust du dich. Ja, wie redest du zu dir selber? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, Bibel lesen. Wir alle haben so unsere Maßstäbe fürs Leben. Ich finde es manchmal sehr interessant, mit Leuten zu reden. So, was machen die, weiß ich nicht, was gucken die im Fernsehen an, was haben die für Gewohnheiten? Und ich merke immer wieder so, jeder Mensch hat ganz andere Maßstäbe für sein Leben. Also was viele Leute normal oder gut für gut verheißen, das würde ich nie in mein Leben lassen. Und da, die Bibel sagt das auch, wir haben unterschiedlich enge Gewissen. Ja, und wir haben alle unterschiedliche Maßstäbe. Aber wenn wir anfangen, Bibel zu lesen, dann lernen wir seinen Maßstab kennen. Und das ist eigentlich, was zählt, oder? Das ist eigentlich das, was uns prägen sollte. Und durch das Wort Gottes erkennen wir eben seine Maßstabe. Und das Wort Gottes wird auch in Epheser 5, Vers 26 beschrieben als ein Wasserbad, das uns gründlich reinigt. So, wir sind den ganzen Tag in dieser Welt unterwegs. Wir hören Nachrichten, wir, weiß ich nicht, sehen was im Fernsehen. Wir sind an unserem Arbeitsplatz. Und das muss wieder gereinigt werden. Und das passiert durch Bibellesen. Ja, manchmal ist es einfach so, dann lese ich, auch egal, es ist nicht so wichtig. Also das ist alles Wort Gottes. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass du immer irgendwie so, ne, oder was weiß ich, jetzt so bestimmte Verse oder einen bestimmten Bibellesenplan, lies einfach. Hauptsache du liest. Das ist wie ein Wasserbad und das wird dich reinigen. Und das wird dich wieder so klar sehen lassen, was eigentlich die richtigen Maßstäbe sind. Oder vielleicht kennt ihr das auch, du hast eine Frage in deinem Herzen und du schlägst die Bibel auf und hast vielleicht einen Bibelleseplan oder hast YouVersion oder was auch immer, irgendwas liest du und das Wort Gottes spricht zu dir und du kriegst eine Antwort und du sagst, Mensch, das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, ja? Oder du machst ein konkretes Bibelstudium. Du sagst, oh, ich habe Probleme mit dem Thema Vergebung. Und du fängst an, vielleicht eine Konkordanz zu nehmen und du suchst dir mal wirklich konzentriert alle Bibelstellen raus zu diesem Thema und ziehst dir eine nach der anderen rein, so ganz konzentriert. Und du merkst, du fängst an, eine Offenbarung zu bekommen über dieses Thema, wonach du gesucht hast. Ja, das Wort Gottes wird auch mit einem Spiegel verglichen. Das ist manchmal so, ja, wenn du in den Spiegel guckst und du siehst, oh, ich bin die ganze Zeit mit irgendwas rumgelaufen, habe mich dreckig gemacht. Du kannst dich reinigen, du kannst reagieren, weil du es im Spiegel erkannt hast, ja. Das steht in Jakobus 1, 23 und 24. Und er kann uns auch überführen durch sein Wort, denn es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, sagt die Bibel, bis es sogar Seele und Geist trennt. Und das lässt uns also erkennen, was ist eigentlich geistlich und was ist eigentlich seelisch. Wie viele Menschen sind in der Seele unterwegs und sie denken, das ist der Herr. Sie denken, das ist der Geist Gottes. Aber die Bibel lässt uns das unterscheiden. Was ist eigentlich seelisch, was ist eigentlich vom Geist Gottes? Und wenn wir das nicht lernen zu unterscheiden, wird die Seele uns immer regieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lobpreis, eine wichtige, gute Gewohnheit, Gott anzubeten. Gemeinschaft mit anderen Christen. Wem erzählst du deine letzten 10%? Ja, wir brauchen Menschen, mit denen wir eng unterwegs sind, die wirklich unser Leben kennen, denen wir wirklich alle Karten auf den Tisch legen. Und auch dieses Wort Ermutigung, das ist ein Wort im Griechischen und Ermutigung und Ermahnung ist das gleiche Wort. Und für uns ist das manchmal immer so kritisch, eine Ermahnung, ja, ich will keine Ermahnung bekommen, ich will keinem anderen eine Ermahnung geben. Aber das ist wie eine Münze, die zwei Seiten hat. Beides ist so wichtig, ja, dass wir einander ermahnen, dass wir einander ermutigen, das ist im Griechischen gar nicht zu trennen. Sich reflektieren lassen ist auch noch so ein Punkt, rechenschaftspflichtig sein. Ja, mein Mann, der hat ja eine Männerarbeit bei uns in der Gemeinde und ein großes Problem, ich hoffe, dass ihr das alle wisst, ist unter den Männern Pornografie. Statistisch gesehen, jeder zweite Mann ist betroffen. Und was wirklich, wirklich hilft, dass sie dann oft so sagen, wenn du wieder in irgendeine Falle des Teufels tappst, wenn wieder irgendwas passiert, ruf mich an. Und sie machen das ab. Sie sprechen das so ab, dass sie sagen, so, ich mache mich rechenschaftspflichtig. Und die Schwelle, wieder in diese Falle des Teufels zu tappen, ist ungleich höher. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich weiß, ich muss gleich jemanden anrufen? Das ist total gut, rechenschaftspflichtig zu sein, ja? Und ich hoffe, dass ihr alle solche Beziehungen habt oder euch sucht, wo ihr sagt, es gibt jemanden, der mein ganzes Leben kennt und dem ich rechenschaftspflichtig bin. Joyce Meyer sagt, was richtig glücklich macht, ist anderen zu helfen. Und das kann ich nur unterstützen. Ich finde, das ist auch eine gute Gewohnheit, die wir in unser Leben etablieren sollten. Anderen zu dienen, anderen zu helfen. Ja? Nichts macht einen so glücklich. Jesus sagt, geben ist immer seliger als nehmen. Das macht dein Herz glücklich. Ist auch etwas, was zu einem starken Leben beiträgt. Und sich weiterzuentwickeln. Ja? Nicht zu sagen, so, ich habe mich ja jetzt bekehrt, das reicht jetzt. Lest Bücher, geht auf Konferenzen, hört Podcasts oder ja, kommt in die Gemeinde, bildet euch weiter. Es gibt immer einen nächsten Schritt, es geht immer ein bisschen weiter. Die sechste Säule, die vorletzte Säule, die wir uns angucken wollen, ist die Liebe zur Wahrheit. Ich habe mein Leben vor 33 Jahren Jesus gegeben und seit 38 Jahren lese ich Bibel. Und was soll ich sagen? Er überführt mich immer weiterhin in meinem Herzen von Dingen, wovon er mich befreien will. Das hört nie auf. Ja, es geht immer weiter. Und ja, wir sind hier auf der Erde einfach nicht am Ziel angekommen. Und das ist so wichtig, dieses Mindset zu haben. Wir sind Schüler, wir bleiben Schüler, wir werden nie ankommen. Wir werden nie am Ende unseres Lebens sagen, ich habe jetzt alles, ich habe alles begriffen, ich mache alles richtig, sondern wir bleiben Lernende. Und diese Liebe zur Wahrheit, die hilft uns so sehr dabei. In Philipper 3, Vers 12 heißt es, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder schon vollkommen wäre, aber ich jage ihm nach. Das sagt Paulus, ja. Paulus, der große Paulus, der sagt so, ich habe es nicht erreicht, bin nicht ans Ziel angekommen. Ich jage dem nach und das bleibt bis zum Ende. Und es gibt zwei Arten von Schmerz. Hört mir zu, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Zwei Arten von Schmerz. Die eine ist, die Wahrheit zu erkennen und anzuerkennen, wo Gott uns auch reinführen will, ja? Und er führt uns in Wahrheit über uns selber und das ist schmerzlich. Ja, ist irgendjemand, der versteht, wovon ich spreche? Das ist unangenehm, das tut weh, wenn er uns Dinge zeigt. Man dachte vielleicht, man ist doch schon weiter. Und man liebt auch immer dieses schöne Bild von sich selber, ja. Aber das ist, Gott macht das nicht, um uns irgendwie zu kritisieren, sondern er macht das, weil er uns herausführen will aus diesen Dingen. Gott legt das auf den Tisch, um es dann hinterher wegzunehmen. Er ist sofort da, um uns zu trösten und er zeigt uns immer einen Ausweg. Und daran könnt ihr auch sehen, ist es der Heilige Geist oder ist es nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist deckt Dinge auf, führt in Wahrheit, um uns zu erlösen. Er ist immer mit Gnade, er sagt nicht, so ist es. Und jetzt hast Streck im Schächtle, ja, wie der Schwabe sagt, sondern er sagt, hier ist die Tür da raus. Das ist der Ausweg. Und wenn es in Verdammnis endet, wenn es ist, ja, du hast das und das, Punkt. Das ist nicht der Heilige Geist. Ja, so geht der Heilige Geist nicht mit uns um. Er hat immer einen Trost, er hat immer einen Weg da raus. Und die zweite Art von Schmerz, die es auch gibt, ist nicht der Schmerz, ich gucke an, was Gott mir zeigt und das tut im ersten Moment auch weh oder so wie ein Kind, ja, das einen Splitter hat und dann will der Vater oder die Mutter das rausziehen, bei uns macht das immer der Vater, der macht das irgendwie besser als ich und der will das rausziehen, ja, und das ist erstmal eine Überwindung für das Kind, das so hinzuhalten, weil jetzt prökelt da schon wieder jemand dran rum, das tut schon so weh, ja, da ist ein Schmerz mit verbunden. Und die zweite Art von Schmerz ist, die Konsequenzen zu ertragen, wo wir nicht hingeschaut haben und wo wir die Wahrheit verdrängt haben. Und das kann kurzfristige, mittelfristige, langfristige oder sogar ewige Konsequenzen haben. Und das kann sein, dass wir bereuen, was wir gestern Abend bei Netflix angeguckt haben. Das kann sein, dass wir bereuen, wie wir die letzten Jahre mit unserem Körper umgegangen sind. Oder dass wir auf das Reden Gottes nicht eingegangen sind, nicht reagiert haben. Oder wir leiden darunter, dass wir uns von Jesus abgewendet haben und ihm nicht mehr nachfolgen, auch wenn so eine Person kein schlechtes Gewissen hat vielleicht, sondern aber sie leiden unter den Auswirkungen, dass sie nicht mehr unter dem Segen Gottes stehen. Das ist diese andere Art von Schmerz. Und wir entscheiden, welchen Schmerz wir ertragen. Und in 2. Korinther 7 könnt ihr darüber auch nochmal nachlesen, da schreibt Paulus über diese beiden Arten von Schmerz. Aber Jesus sagt uns ja, er verspricht uns ja, dass wir die Wahrheit erkennen werden, wenn wir an seinen Worten bleiben und dass die Wahrheit uns frei machen wird. Ja, es bleibt nicht dabei stehen, wir werden nicht die Wahrheit erkennen, so einmal mit der Bratpfanne drüber, sondern sie wird uns dann auch frei machen. Und die letzte Säule, über die ich sprechen möchte, ist das Opfer. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wieso Abraham, der so lange auf seinen verheißenen Sohn, den Gott ihm ja versprochen hatte, warten musste. Und dann kriegt er ihn endlich, ist uralt, 100 Jahre alt, kriegt diesen Sohn. Und Gott sagt nach einigen Jahren, er soll ihn opfern. Das macht ja jetzt so logisch erstmal keinen Sinn, ne? Aber von Zeit zu Zeit fragt Gott uns, auch uns, tatsächlich nach einem Opfer. Ist vielleicht ein Opfer der Zeit, dass du dich um Menschen kümmern sollst, wenn du gerade sehr viel zu tun hast. Ja, wenn ich sehr viel Zeit habe, ist Zeit kein Opfer. Aber wenn ich sehr viel zu tun habe, ist meine Zeit ein Opfer. Oder er fragt, dich Geld zu geben, wenn es sowieso schon knapp ist. Ich weiß noch, wie es bei uns früher in der Familie, wir hatten Zeiten, wo es echt knapp war. Und mit den Finanzen. Und ich weiß noch, wie manches Mal habe ich dann extra einen 50-Euro-Schein genommen und in die Kollekte getan und gesagt, jetzt erst recht, weil ich habe gesagt, ich weigere mich, nur weil mein Konto schlecht aussieht, ich weigere mich, mich zu Geiz verleiten zu lassen. Ich weigere mich, nicht mehr darauf zu vertrauen, dass du unser Versorger bist. Nicht die Umstände bestimmen, was ich tue. Nicht die Umstände sagen, was ich mache, sondern du bist mein Versorger und ich gebe ein Investment. Wusstet ihr, dass alles, was ihr Gott opfert, dass das ein Investment ist, dass das eine Saat ist? Das ist nie weg. Ihr habt das in den Boden gegeben und ihr seht das nicht mehr. Aber plötzlich kommt das Frühjahr und plötzlich tschick, 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 tschick. Ich habe nur so ein paar Körner gestreut und plötzlich ist das Feld am Sprießen. Das ist immer eine Saat, die wir geben. Ja, Gott, du bist unser Versorger. Ich mache mich nur abhängig von dir. Und das ist so wichtig, sich zu positionieren, gerade in den Krisen, gerade da, wo es schwierig ist, sich zu positionieren. Und wenn du wissen willst, so, was sind eigentlich meine Glaubenssätze? Ja, wir denken manchmal ganz falsch von uns. Ich denke so an Petrus, ja, der hat gesagt, so, du, selbst wenn ich heute Nacht mit dir sterben muss, ich werde dich niemals verraten. So hat er sich eingeschätzt, ne? Und musste dann feststellen, so wie ich mir das erwünsche, ist mein Glaube noch gar nicht. So weit bin ich noch gar nicht, ja. Und wo du sehen kannst, was wirklich deine Glaubenssätze sind, das ist in der Krise, wie du handelst. Nicht, was du redest, wie du handelst. Ja, was machst du, wenn dein Geld knapp ist? Was machst du, wenn du dienen sollst, obwohl die Zeit knapp ist? Und vielleicht fragt jemand dich so, oh, du hast so ein schönes Kleidungsstück. Und das gefällt mir so. Und du hörst, wie der Heilige Geist zu dir sagt, schenk es ihr doch. Vielleicht kennst du so eine Situation. Oder jemand hat zu Hause ein Projekt und ist völlig verzweifelt, völlig überfordert, weil er irgendwas macht in seinem Haus, was er noch nie gemacht hat. Aber du kannst das. Du hast das schon gemacht und du kommst und du ziehst das mit ihm durch. Ja, vielleicht bedeutet ein Opfer für dich aber auch, jemandem zu vergeben und ihn so anzunehmen, wie er ist, obwohl er dich mal oder vielleicht auch über einen langen Zeitraum sehr verletzt hat. Das kann auch ein Opfer sein. Ja. Und Menschen, die nicht bereit sind, Opfer zu bringen, ich erlebe das sehr oft, dass Menschen oft nicht bereit sind, Opfer zu bringen, sie haben so eine gewisse Trägheit. Das Geld zu geben ist ihnen zu viel, die Extrameile zu gehen ist ihnen zu viel, das macht mir ja Mühe, das kostet mich dann ja was. Und diese Trägheit, die gilt es wirklich zu überwinden. Und im 2. Petrus 1, 5 und 8, da lesen wir, wendet aber auch allen Fleiß auf. Ja, Fleiß ist auch so ein Gegenteil von Trägheit. Wendet allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Tugend, das ist so Tüchtigkeit, Fähigkeit, kann auch mit Vollkommenheit übersetzt werden. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Und das ist, was wir wollen. Das müssen wir verstehen. Trägheit hat auch keinen Lohn in der Ewigkeit. Fleiß hat einen Lohn in der Ewigkeit. Und oft müssen wir das überwinden. Und das kommt ganz subtil, in ganz verschiedenen Gesichtern kommt diese Trägheit. Und vielleicht wärst du im Glauben oder in deinem ganzen Leben auch schon weiter, als du es jetzt bist. Und das kann wirklich ein Schlüssel sein. Opfer kann ein Schlüssel sein. Und jedes Opfer, das Gott von uns erfragt und das wir nicht bereit waren zu geben, das ist auch eine verpasste Gelegenheit, auf die nächste Stufe zu kommen. Das möchte Gott. Ist euch das bewusst? Wir sind nicht immer auf der gleichen Stufe, sondern Gott sagt an einer Stelle, ihr solltet längst Lehrer sein, die andere lehren. Gott möchte eine Entwicklung für uns. Es gibt einen nächsten Schritt, es gibt eine Entwicklung, eine nächste Stufe. Und dieses Opfer, das ist in dem Moment, echt Gott. Aber das ist wahrscheinlich dein Eintrittsticket, um zu reifen, um die nächste Stufe zu nehmen. Ein Opfer kostet immer was. Das ist der Charakter eines Opfers. Und vielleicht fragst du dich, ja nun, warum will Gott das also haben? Warum fragt er mich nach dem Opfer? Und ich glaube, der wichtigste Grund ist, das Wichtigste, habe ich das genannt, muss das Wichtigste bleiben. Was ist denn das Wichtigste? Jesus. Ja, Jesus ist das Wichtigste. Ja, Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, das Allerwichtigste, wenn du das alles nicht verstanden hast, aber eine Sache versteh, liebe Gott. Und manchmal lieben wir nur die Gaben und nicht den Geber. Dann geht es uns nur darum, nee, ich möchte glücklich sein, ich möchte einen Partner haben, ich möchte wieder gesund sein, ich möchte, dass meine Finanzen gut sind und ich kann das alles verstehen. Wir sind so Menschen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Liebe zu Gott. Wenn wir in der Liebe bleiben, sagt Gott, bleiben wir in Gott. Ich glaube, wenn wir nichts verstanden haben, aber wenn wir Gott lieben, ja, mit allem, was in uns ist, so schräg, wie wir noch sind und so unvollkommen, wie wir noch sind, dann erreichen wir das Ziel, ja. Dann sind wir safe. Der bleibt in Gott, sagt er, und Gott bleibt in ihm. Das ist das Allerwichtigste. Gott ist das Wichtigste. Er hat uns aus Liebe für eine Liebesbeziehung mit ihm geschaffen. Das ist seine Sehnsucht. Das hat ihn ans Kreuz getrieben. Und das ist unsere höchste Bestimmung auch, Geliebte, Geliebter Gottes zu sein. Und wenn wir das gelebt haben, dann haben wir unsere Berufung einfach erfüllt. Ja. Und Opfer helfen uns auch, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja? Alles andere kann ich loslassen, wenn ich ihn nur habe. Manche Dinge gibt uns Gott auch gar nicht erst, weil sie nicht gut für uns sind oder weil sie jetzt noch nicht gut für uns sind oder weil sie so nicht gut für uns sind. Und lass uns doch auch die Dinge, die wir uns gewünscht haben von Gott, die wir so dringend ja, uns ersehnen und die Gott uns nicht gegeben hat oder vielleicht auch noch nicht gegeben hat, lass uns das doch auch zu einem Opfer machen, dass wir sagen, gut, ich habe die unfreiwillig nicht, ich hätte sie gerne, aber ich lege das auf den Altar. Ich mache das zu einem freiwilligen Opfer und ich sage, ich habe das jetzt nicht, ich gebe es ab an dich, mach du damit, was du willst. Der zweite Punkt, warum Gott uns nach Opfer fragt, ist, er zeigt uns, woran unser Herz hängt. Ja, ich weiß nicht, hat Gott schon mal zu dir gesagt, so, gib dein Lieblings-T-Shirt dieser Person? Hängt dein Herz da dran oder kannst du das machen? Ja, oder vielleicht andere Sachen. Und der dritte Punkt ist, manchmal möchte Gott, dass wir ihm Dinge, Situationen geben, damit er uns etwas Neues geben kann, etwas Besseres geben kann. Und jetzt können wir vielleicht das Bild mal angucken. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, das kennen viele Leute. Ja? Jesus fragt das Mädchen, ihr etwas zu geben, ihren Teddy. Und sie hängt da dran, sie liebt diesen Teddy. Aber er hat schon was in petto, das sieht sie jetzt noch nicht. Aber er hat was viel Größeres für sie, etwas viel Besseres für sie, was er ihr geben möchte. Er möchte uns auf die nächste Stufe bringen. Ja, ihr Lieben, 7 Säulen eines starken Lebens. Ich möchte gerne heute noch Gebet anbieten. Und ich glaube wirklich, wenn Gott zu dir geredet hat, dass es gut ist, also mein Mann unterstützt mich gleich und wir würden uns einfach aufstellen, nochmal für die Menschen zu beten, die das möchten. Und wenn du sagst, mich hat was angesprochen oder ich habe einfach auch ein Gebetsanliegen, dann kommt einfach noch nach vorne. Und dann beten wir mit euch, dass wir das festmachen. Oft ist das so, ja, Gott tut etwas in uns und dann gehen wir nach Hause und das versandet dann auch wieder. Und lass uns den Moment einfach nehmen. Ja, wer das möchte, kann jetzt nach vorne kommen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was spielen, einfach in der Zeit.